Schmerzmedizin konkret. Ein Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Mein Name ist Silvia Maurer. Ich bin Vizepräsidentin der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin, Leiterin des regionalen Schmerzzentrums in Bad Bergzabern in der Pfalz, niedergelassen mit Schwerpunkt Schmerz- und Palliativmedizin und Psychotherapie und wie immer ihre Gastgeberin. Heute wenden wir uns dem Thema Cannabis zu. Ich freue mich, für dieses Gespräch unseren Experten Dr. Johannes Horlemann begrüßen zu dürfen. Er ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin, er ist Internist, er ist Hausarzt, Schmerz- und Palliativmediziner, Psychotherapeut, Geriater, Leiter des regionalen Schmerzzentrums in Kevela. Lieber Johannes, schön, dass du da bist.
Ich freue mich sehr. Vielen Dank, liebe Silvia, für die Einladung.
Ja, Cannabis seit 2017 ja in allen Medien, weil da nämlich im März das Gesetz verabschiedet wurde, dass es uns Ärzten möglich machen soll, medizinisches Cannabis zulasten der gesetzlichen Krankenkassen zu verordnen. 6 Jahre später gibt es immer noch viele Fragen und Unklarheiten zu diesem Thema und das soll sich jetzt mit diesem Podcast ändern. Lieber Johannes, ich fange gleich mal an mit der ersten Frage. Worin liegt denn eigentlich der größte Mehrwert oder der Vorteil für Cannabis in der Schmerzmedizin?
Nun, weil es ja einen guten Mehrwert gibt und einen Vorteil durch die Therapie mit Cannabinoiden, hat der Gesetzgeber ja im Jahr 2017 diese Therapie auch zugelassen und auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen definiert, sprich also die Verordnungsmodalitäten, wie verordne ich ein Cannabinoid und welche Anträge muss ich stellen und wie wird die Therapie durchgeführt. Das ist gemacht worden, weil Cannabinoid-Therapie Mehrwert für den Patienten verspricht. Und warum tut es das? Weil die Patienten, die für eine Cannabis-Therapie in Frage kommen, ganz viele andere Therapien schon durchgemacht haben und das auch in der Regel erfolglos durchlebt haben, beziehungsweise auch neben der Unwirksamkeit vielleicht die Unverträglichkeit auch erfahren haben. Wir haben ja Patienten, bei denen wir alle Möglichkeiten der Schmerzmedizin, sprich medikamentös, operativ, Injektionen, transkutane elektrische Nervenstimulation, alternative Verfahren, alles das, Komplementärmedizin, Akupunktur, alles das haben wir durch und der Patient ist immer noch derjenige, der über Schmerzen klagt, die so unerträglich sind, dass sein Alltag beeinträchtigt ist und seine Alltagsgestaltung eine nicht zumutbare Last darstellt. Für diese Patienten ist Cannabis da. Ich will deshalb sagen, es ist kein Gebrauch von Cannabinoiden für den Freizeitkonsum, sondern entsprechend der Vorlage des Gesetzes 2017 richtet sich die Therapie an schwerkranke Menschen. Das sind Menschen, denen man nicht mehr anders helfen kann. Der Gesetzgeber sprach damals von Ausschöpfung der Standardtherapie. Und da bin ich außerordentlich froh und viele Schmerzmediziner mit mir, dass wir 2017, und Deutschland war da in einer Vorreiterrolle, die Möglichkeit bekommen haben, diesen sogenannten austherapierten, wir mögen den Begriff eigentlich nicht, austherapierten Patienten immer noch eine Möglichkeit zu geben, mit einer Cannabis-Therapie ihre Schmerzen erfolgreich zu kontrollieren. Und das finde ich sehr wichtig und ein Signal in unsere Gesellschaft. Es gibt immer noch etwas, wenn alles andere nicht hilft und kein Patient soll mit seinen chronischen Schmerzen aufgegeben werden. Das ist ein psychologischer Faktor in unserer Gesellschaft, den ich für außerordentlich wichtig halte, weil die Patienten, die schwer krank sind, das Gefühl haben müssen, dass sich immer noch jemand um sie kümmert und dass es immer noch eine Therapieoption gibt, obwohl ich sagen muss, dass nicht jeder Patient von Cannabis profitiert. Aber es gibt einen großen Mehrwert, vor allen Dingen für die Indikation Schmerz und dort insbesondere für Nervenschmerzen. Aber es gibt auch einen Mehrwert zum Beispiel bei der Kachexie. Es gibt einen beispielsweise auch bei Muskelschmerz und bei einigen anderen Indikationen. Aber der Hauptträger dieses Gewinns für den Patienten ist sicherlich der chronische Schmerz.
Ja, du hast jetzt schon einige Indikationsgebiete genannt. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen näher ausführen. Also Nervenschmerzen, dann hast du gesagt Kachexie. Vielleicht erklärst du noch mal kurz, worum handelt es sich bei einer Kachexie? Wer ist davon betroffen? Und bei welchen Patienten, also jetzt bei Schmerzpatienten, könnte man den Cannabis noch einsetzen?
Es gibt in der Wissenschaft und auch in der Versorgungslandschaft sogenannte Leitlinien und in der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin Praxisleitlinien. In diesen Praxisleitlinien haben wir die Grundlagen für die Therapie erarbeitet und dort steht auch drin, welche Krankheiten besonders profitieren von einer Cannabistherapie. Das ist in erster Linie der Schmerz. Das hat auch die Begleiterhebung, die wir 5 Jahre durchgeführt haben, seit 2017 eindeutig ergeben. 3/4 der Verordnungen finden im Bereich Schmerz statt. Und dort ist die Evidenz, wie wir sagen, also die Studienlage am besten für Nervenschmerz. Daneben, du hattest gerade schon gesagt, ist natürlich die Kachexie eine wichtige Indikation. Die geht zurück auf Erfahrungen, die man mit HIV, also AIDS-Patienten, gemacht hat in den 90er Jahren in den USA. Dort ist bereits in den 90er Jahren Cannabis als eine Therapieform zugelassen worden bei den AIDS-Patienten, die insbesondere aufgrund ihres Untergewichts dann zu Tode gekommen sind. Also das Kachexie-Syndrom, das ist dieses Untergewichtsproblem dieser Patienten, ist recht gut mit Cannabinoiden behandelbar gewesen, weil es zu einer Appetitsteigerung kommt und auch zu einer Gewichtszunahme. Das ist bei einer solchen, man sagt, konsumierenden Erkrankung ja außerordentlich wichtig, denn ein Verlust an Gewicht ist auch immer ein Verlust an Abwehrmöglichkeiten und geht mit anderen Risiken, zum Beispiel von Infektionen, einher. Deshalb ist es wichtig, dass der Patient in einer gewissen Range von Gewicht verbleibt in der Therapie. Das Dritte, was wir natürlich sehr schätzen, ist der antichronifizierende Effekt. Das bedeutet, dass egal welche Schmerzursache vorliegt, der Patient einfach durch eine Stabilisierung, die auch emotional stattfindet, besser mit seinen Schmerzen umgehen kann. Ein Drittel der Patienten schläft eindeutig besser unter einer Cannabistherapie, nach den Studien, die wir besitzen. Andere haben eine deutliche Anhebung der Lebensfreude. Manche werden auch wieder arbeitsfähig und viele haben eine Zufriedenheit und einen Gewinn an Lebensqualität, der über die Schmerzen und über die Kachexie und über Muskelschmerz weit hinausgeht. Es gibt viele Einzelfälle, in denen Cannabinoide wirken, zum Beispiel bei Fibromyalgie. Es gibt Einzelfälle, auch die beschrieben werden, beispielsweise bei Endometriose, eine sehr gravierende Erkrankung der Frauen. Es gibt auch psychiatrische Indikationen für Cannabinoide. Auch die Epilepsie gehört dazu. Also ein ganz breites Spektrum von Wirkungen, die Cannabinoide entfalten können. Und es ist wichtig zu wissen, dass anders als mit Medikamenten, die wir aus der Medizin kennen, wo man gezielt mit einem Medikament einen Blutdruck senken kann, bei Cannabinoiden immer ein breites Spektrum an Wirkungen sich entfaltet und man zwar eine definierte, gezielte Option in der Therapie auswählt, aber oft ganz viele Begleiteffekte der Cannabistherapie dann schließlich zu dem Gesamtergebnis einer Verbesserung der Lebensqualität beitragen. Das muss man wissen. Insofern ist eine Cannabistherapie etwas Besonderes, weil sie nicht so gezielt, sondern in der Breite gleichzeitig viele Symptome verbessert. Beispielsweise auch die Übelkeit, fällt mir gerade ein, bei Patienten mit Chemotherapie. Da ist es auch eine Option, die sehr wichtig ist für viele Patienten. Überhaupt ist eine Cannabistherapie in der Palliativmedizin eine außerordentlich wichtige Option, weil dort ja gerade so viele Symptome gleichzeitig vorliegen und die ganze Bandbreite dieser Symptome für die Patienten interessant ist. Was nützt mir die Verbesserung in der Schmerztherapie, wenn ich gleichzeitig unter unendlicher Übelkeit oder unter gravierender Kachexie leide? Und man hat hier ein Medikament, das gleichzeitig viele Wirkungen entfaltet.
Ja, das klingt ja ganz gut. Das heißt, wenn man Cannabis nimmt, kann man alle anderen Schmerzmittel absetzen?
Nein, das ist keineswegs so. Auch darüber gibt es Untersuchungen. Man sollte die Standardtherapie, die der Patient verträgt, weiterführen. Und man sollte dann obendrauf, wir sagen Add-on-Therapie, obendrauf eine Cannabis-Therapie setzen. Das heißt, es gibt in der Kontrolle dieser Symptome nicht den Fall, jedenfalls nicht evidenzbasiert begründet, also durch wissenschaftliche Untersuchungen, dass jemand eine Monotherapie mit Cannabinoiden in der Schmerztherapie bekommt, sondern man hat ja ein WHO-Stufenschema, das immer noch seine Berechtigung hat. Man hat viele therapeutische Optionen, die man auch einsetzen sollte. Da geht es auch um Verträglichkeit. Und ich halte es für sehr wichtig zu sagen, dass der Patient in anderer Weise durch die Add-on-Therapie mit Cannabinoiden profitiert, indem nämlich die Medikamente in der Standardtherapie in der Dosis sehr häufig reduziert werden können. Es geht also darum, beispielsweise Nebenwirkungen von Opioiden zu reduzieren, weil man die Dosis reduzieren kann. Aber das Gleiche gilt, wir haben dafür auch eine sehr schöne Registerstudie, die auf dem letzten Schmerz- und Palliativtag vorgestellt worden ist, dass man auch nicht steroidale Antirheumatika, dass man Tilidin und Tramadol und sogar antidepressive Medikamente bei diesen betroffenen Patienten reduzieren kann unter der Cannabistherapie. Wie groß die Reduktion ist, ist immer individuell, aber kann sich um 30% und um 50% der Dosis der üblichen Standardmedikamente handeln. Das ist schon sehr wichtig. Deshalb Cannabinoide immer obendrauf zur laufenden Standardtherapie.
Und was hat es dann mit den Nebenwirkungen auf sich? Weil du hast ja gesagt, Nebenwirkungen von anderen Medikamenten, haben Cannabinoide keine Nebenwirkungen?
Doch, Cannabinoide haben auch Nebenwirkungen. Da sind wir auch 5 Jahre nach der Zulassung von einer Cannabistherapie in Deutschland aus meiner Sicht noch ziemlich am Anfang. Wir haben natürlich einige gute Studien über Nebenwirkungen. Das Kaleidoskop von Nebenwirkungen ist enorm. Was im Vordergrund steht, ist anfänglich eine gewisse Benommenheit, also Dizziness, sagt man auch. Und es kann auch Schwindel auftreten und auch Übelkeit auftreten. Aber für alle Nebenwirkungen gilt eines: Sie sind leicht in der Regel und sie sind von relativ kurzer Dauer. In der Registerstudie haben wir gesehen, dass die meisten Nebenwirkungen nach 2-3 Wochen aufhören. Und wir haben gesehen, kurioserweise, dass Nebenwirkungen am Anfang in den ersten 2 Wochen zunehmen, aber dann schließlich auch wieder abfallen. Das ist für die Therapie eine außerordentlich wichtige Feststellung, weil man sagen kann zum Patienten: Benutze erstmal das Cannabis zumindest 2 Wochen. Wenn du Schwierigkeiten hast mit Nebenwirkungen, dann können die nach 2 Wochen vollkommen verschwunden sein. Es ist so, dass die Häufigkeit der Nebenwirkungen auch gering ist. Ist geringer als zum Beispiel in der Opioidtherapie. Sie betrifft roundabout, ich sag mal, 10-15% der Patienten. Das heißt aber im Umkehrschluss, 85% der Patienten haben diese Nebenwirkungen nicht. Und sie haben sie dann insbesondere nicht, wenn man klug vorgeht und die Medikation am Anfang niedrig titriert und dann über 1-1,5 Wochen hochfährt in eine Dosis, die für den Patienten wirksam ist. Man sollte nicht direkt von vornherein die volle Dosis nehmen, sondern man sollte mit einer Abendgabe beginnen, dann zusätzlich eine Morgengabe und dann noch 3, 4, 5 Tage später eine Mittagsgabe einnehmen, sodass die Medikation über den Tag verteilt wird. Mit diesem Start low und go slow, also eine niedrige Dosis am Anfang und langsame Aufdosierung des Medikaments, damit sieht man ganz selten Nebenwirkungen und auch solche, die deswegen nicht relevant sind, weil man natürlich einen Schritt zurückgehen kann jederzeit in der Therapie und die Dosis wieder zurücknehmen kann, wenn ein älterer Patient mit erhöhter Sensitivität dieses Medikament bekommt und dann eine langsamere Auftitration braucht. Da sehe ich auch kein Problem drin, denn die Patienten, die mit diesen chronischen Beschwerden kommen, die haben das ja seit Monaten und seit Jahren. Und ob ich jetzt 1 Woche langsamer titriere, das finde ich ist kein Problem.
Noch eine letzte Frage für diesen Podcast zur Fahrtüchtigkeit. Darf ich mit medizinischem Cannabis Auto fahren?
Es gibt dazu mehrere Untersuchungen und es ist so ähnlich wie auch in der Opioidtherapie. Grundsätzlich kann man unter bestimmten Bedingungen mit Cannabinoiden Auto fahren, allerdings nicht in der Eintitrationsphase, also wenn Dosissteigerung oder Dosiswechsel auch im Verlauf stattfinden, dann sollte man auf jeden Fall bis zu 2 Wochen warten. Es ist immer eine individuelle Entscheidung, die auch der Arzt, der den Patienten begleitet, ja mit unterstützt. Aber ich würde immer meinen Patienten, der zuverlässig und dauerhaft seine Medikation nimmt, dem würde ich das Fahren erlauben, und die Patienten aber auffordern, im Einzelfall natürlich, wie das auch jeder Patient für sich abklären muss, der Auto fährt, dann fragen, ist ein Übermüdungszustand da, gibt's andere Gegengründe für das Autofahren? Aber ansonsten, wenn sonst nichts dagegen spricht, dann ist die alleinige Therapie mit einem Cannabinoid in einem zuverlässigen und in einer stabilen Dosis, in einem zuverlässigen Umfeld, kein grundsätzlicher Gegengrund gegen das Autofahren.
Ist es denn im Verkehrsrecht so geregelt? Weißt du das zufällig?
Ja, da gibt es ein Hin und Her und es gibt auch verschiedene Erlasse. Aber es ist in der Tat so, wenn Sie den Patienten ausstatten mit einer Bescheinigung, dass er aus medizinischen Gründen ein Cannabinoid einnimmt und das zuverlässig tut, das mache ich beispielsweise, dann hat es auch hier mit der Polizei keinen Ärger bisher gegeben.
Ja, dann erstmal vielen herzlichen Dank, lieber Johannes. Ich fasse das nochmal zusammen. Also, Cannabis hat einen Mehrwert, vor allen Dingen für Patienten, die schon viele andere erfolglose Therapien hinter sich haben oder die viele Unverträglichkeiten haben. Patienten, die eigentlich alles bekommen haben an Medikamenten, an Komplementärmedizin, an Operationen und was auch sonst noch zur Verfügung stand, die aber trotzdem sehr beeinträchtigt sind durch ihre Schmerzen. Und für die könnte Cannabis wirklich eine gute Therapieoption sein. Und auch für diese Patienten wurde dieses Gesetz erlassen und diese Patienten sollen auch Cannabis dadurch erhalten. Die Indikation, das heißt, das Einsatzgebiet von Cannabis betrifft besonders Schmerzen und Schmerzpatienten. Hier sind vor allen Dingen Nervenschmerzen, bei denen wir wissen, dass es gut funktioniert. Aber es gibt auch andere Dinge, für die Cannabis eine gute Option sein könnte. Andere Symptome, die bei Schmerzpatienten auftreten, wie zum Beispiel Schlafstörungen oder auch bei Palliativpatienten, Patienten, die mit Untergewicht dann zu kämpfen haben, die einfach einen sehr hohen Gewichtsverlust haben. Und es gibt auch Einzelfallbeschreibungen für bestimmte Krankheitsbilder jetzt, die auch mit Schmerzen zu tun haben, so wie zum Beispiel die Endometriose, ein besonderes Krankheitsbild der Frauen in der Gynäkologie. Was vielleicht wichtig ist, es gibt sehr wenig Nebenwirkungen. Du hast gesagt, nur 10-15% der Patienten haben Nebenwirkungen. Die sind meistens nach 2 Wochen dann verschwunden. Um die Nebenwirkungen möglichst gering zu halten, sollte man abends beginnen, langsam beginnen mit der Cannabis-Dosierung und das langsam auftitrieren. Das heißt, immer langsam einschleichen, nehmen und dann bis zu 3-mal am Tag geben. Wichtig beim Fahren, die Patienten sollten selbst darüber entscheiden, ob sie fahren können, ob sie irgendwelche Nebenwirkungen haben, die das Fahren beeinträchtigen. Wenn sie 2 Wochen lang stabil eingestellt sind, das heißt immer die gleiche Dosis nehmen, dann ist es durchaus möglich, dass sie auch eine Bescheinigung bekommen vom Arzt, dass sie fahren dürfen. Ja. Und die üblichen Schmerzmittel können beibehalten werden, aber meistens ist es so, wenn Cannabis dazukommt, kann man sie sogar reduzieren. Das sind ja schon mal ganz gute Nachrichten. Und ich bedanke mich ganz herzlich für diesen Teil zum Thema Cannabis.
Gerne.
Aber das ist natürlich noch nicht alles, was wir gerne von dir erfahren möchten. Und deswegen werden wir in Teil 2 mal darüber sprechen, welche Voraussetzungen es denn gibt, dass man überhaupt medizinisches Cannabis bekommen kann, beziehungsweise wer darf es verordnen, wie funktioniert das Ganze. Und das werden wir in einem weiteren Podcast diskutieren. Danke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Bleiben Sie gesund, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Schmerzmedizin konkret, der Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast? Wir freuen uns über Ihre Nachricht per WhatsApp als Text, Sprache oder Video an die Nummer 0151 2810 26 35 oder schicken Sie uns eine E-Mail an info-podcast@dgschmerzmedizin.de. Alle Infos finden Sie auch noch einmal in den Shownotes.